Elia und das Speisopfer. Oder einen anderen Text, Handlungen auf Reaktionen oder Test auf Reaktion. Ort und Jahr unsicher. Entweder in Chautauqua, Ohio, 10.08.59 gepredigt oder in Long Beach, Kalifornien, 13.02.61 gepredigt von Bruder Branham. Ich habe einen Text gewählt, gefunden im Buch der erste Könige, den 17. Kapitel und den 14. Vers. Ich werde ihn lesen. Während ich ein Thema wähle, möchte ich es so nennen. Die Reaktion auf eine Handlung. Wie ihr reagiert auf eine Handlung, die ihr erlebt.
For thus saith the Lord God of Israel,
denn so hat der Herr, der Gott Israels, gesprochen, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen, noch soll das Öl im Krug abnehmen, bis auf den Tag, wo der Herr Regen auf die Erde sendet. Es muss ein heißer und ermüdender Morgen gewesen sein. Es sind etwa 3 Jahre gewesen, wo es keinen Regen gab, nicht einmal der Tau würde vom Himmel fallen. Das Land war versenkt. Keine Speise wuchs auf und es war eine schreckliche Zeit. Hunger und Tod lagen in den Straßen. Menschen waren von Armut geschlagen. Kein Wasser. Es war eine Reflexion von Sünde und moralischem Verfall. So wie wir es heute haben, in unserem Zeitalter von Jugendproblemen und Scheidungsproblemen und von all den Verbrechen, die in unserer Nation begangen werden. Es ist eine Widerspiegelung auf unserem moralischen Verfall. Kein Regen. Und sie muss die ganze Nacht gebetet haben. Jezebel und ihre moderne Gesellschaft, so sozialisiert in der Religion, brachte die ganze Nation in den Götzendienst hinein. Es war die Zeit von Ahabs Herrschaft. Dem gottlosesten Mann, den Israel je gehabt hat. Denn er war nur ein Grenzgläubiger. Und das ist die schlimmste Person, die es gibt. Ist ein Mann oder eine Frau, die Christentum bekennt und bringen gerade so viel hervor, um einen krank zu machen. Dass sie sagen, ich möchte das gern tun, aber meine Religion lässt es mich nicht tun. Ich sollte es nicht tun. Das ist die miserableste Person, die ich mir vorstellen kann. Wenn das alles ist, was wir haben, so sollten wir es begraben und etwas Besseres ergreifen. Und Ahab hatte seinen götzendienerischen Weibern nachgegeben und das brachte das ganze Israel in den Götzendienst hinein. Und ihr sagt dann, Bruder Branham, du vergleichst dies mit heute, mit unserer Nation. Yes, Sir. Unsere ganze Nation ist bei Weitem bedeckt mit Götzendienst. Wir brauchen nicht erst hölzerne Tiere anbeten und so fort, um dabei an Götzendienst zu denken. Aber das ist nicht alles, worin Götzendienst besteht. Manchmal machen Wir, unsere Automobile und unsere Kleidung und die Dinge, die wir tun, die stellen wir zwischen Gott und uns. Alles zwischen Gott und euch ist ein Götze. Manchmal machen wir unsere Gemeinden oder Kirchen zu Götzen. Wir sollten das niemals tun. Gott ist der Einzige, den wir anbeten sollten. Die ganze Nation wurde freilich regiert von den Grundsätzen und Bestimmungen eines Königs. Und der König hatte gesagt, dieses war in Ordnung, es war modern und das ganze Volk wollte modern sein. Genau wie wir es heute sind. Wir wollen modern sein. Ihr könnt euer Fernsehen anstellen und ihr findet irgendeine Frau eine Zigarette rauchen und es sagt, sei modern und nimm eine gewisse Zigarettenmarke. Und das nächste ist, Bier trinken, sei modern, trink so und so. Oh, wir wollen nicht modern sein, wir wollen Christen sein. Es ist nicht der modernistische Trend, mit dem wir Schritt zu halten versuchen. Es ist zurück zu den alten, gehauenen Zeilen von Gottes Wort. Als Christen und leben als Männer und Frauen, die nach der Ordnung des allmächtigen Gottes leben sollten. Jesus sagte, es steht geschrieben, dass der Mensch nicht von Brot alleine lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Wir müssen nach dem Wort leben. Aber heute wollen wir modern sein, wie jene es waren. Und die Regierung hatte es gebilligt. So billigt es die Regierung heute. Einige Jahre zurück, 25 Jahre zurück, 50 Jahre zurück. Jahre. Wenn Frauen die Straße hinabgegangen wären, gekleidet, wie sie es heute sind, man hätte sie ins Gefängnis gesteckt. Aber die Regierung billigt es. Und wir wollen modern sein. Ich sage dieses mit allem Respekt für unsere Regierung und Land. Es ist ein Werk des Teufels. Es ist der Teufel am Werk. Ich glaube einfach an die altmodische, unverbrüchliche Evangeliumswahrheit der Bibel. Aber das Trinken war einmal als unmoralisch angesehen unter dem Volk. Und jetzt finden wir kleine, kaum erwachsene Kinder betrunken. Weil es war einmal verkehrt für einen Christen. Und jetzt Millionen sogenannter Christen haben Unterhaltung, Vergnügungen in ihren Kirchen, Gemeinden, Kartenspielen. Sie geben kleine Karten aus und dergleichen. Banco. Es ist alles weiter nichts als reines Lotteriespiel. Und es ist Verkehr und es ist entartet für jede Nation. Gar nicht zu erwähnen, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Aber der König sagte, es ist in Ordnung für ihre Tage. Und sie rissen die Altäre Gottes nieder und errichteten die Altäre Baals. Und heutzutage haben wir die altmodischen Altäre der Heiligkeit niedergerissen und der Gerechtigkeit und haben stattdessen einen modernen Trend der Denomination errichtet. Wir gehören zu einer gewissen großen Ordnung. Wir nennen uns selbst Christen, nur weil wir zu einer gewissen Klasse gehören. Das ist nicht Christentum. Christentum ist eine wiedergeborene Erfahrung mit Gott, gefüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, gereinigt von einem Leben der Sünde, rein und heilig leben vor Gott und den Menschen. Das nimmt den Stachel des Todes hinweg. Der Tod wird zu einem Sieg. Ich sprach mit meiner Frau heute Morgen und ich sagte zu ihr, als wir über den Tod sprachen, ich sagte, seit ich gerettet worden bin, 30 Jahre zuvor, als ein junger Mann, jedes Mal seitdem scheint es, als befände ich mich in einem Albtraum. Sie sagte, was meinst du? Ich sagte, in diesem Leben ist etwas tief in mir geschehen, welches mich wissen lässt, dass dort ein Land irgendwo ist und ich schüttle mich selbst, um aufzuwachen. Eines Tages wird der Tod mich aufwecken in seine Gegenwart. Habt ihr jemals einen Albtraum gehabt und ihr wolltet herauskommen? Ihr wollt aufwachen? Denn irgendwo ist eine Realität, die weit über diesen Albtraum hinausgeht. So ist es mit jedem Christen, der wiedergeboren ist. Und immer ist es so gewesen, wie mit Abraham und Isaak. Sie sagten, dass sie Pilger und Fremdlinge waren. Und sie hielten Ausschau nach der zukünftigen Stadt. Sie verleugneten nicht, wer er war. Wir gingen zum Lebensmittelladen einige Wochen zuvor. Und wir bemerkten eine Frau mit einem Kleid angezogen. Es war die ungewöhnlichste Sache, die wir seit langer Zeit nicht gesehen hatten. Miller sagte zu mir, Billy, was ist eigentlich los? Ich sagte, Honey, hier ist, was es ist. Wir möchten uns nicht der Welt angleichen. Sie sagte, einige Leute schreiben und senden dir Briefe und sie sagen darin, dass du deinen Dienst ruinierst, indem du solche Bemerkungen machst, wie du es tust. Ich sagte, wenn das Predigen der Wahrheit einen Dienst ruiniert, dann sollte er ruiniert werden. Sie sagte, aber was macht Christen anders fühlen? Ich sagte, als ich in Schweden war oder in Finnland, die Frauen im Badhause gaben dem Mann das Bad. Es waren Schwestern. So sagt man, das ist ihre Sitte. Ihre Frau. Als ich in Paris war, alle Toiletten waren für beide, Männer und Frauen zusammen. Das ist ihr Brauchtum in Paris. Sie denken nichts dabei. Ich erwähnte dieses dem Dr. Moneyman, als wir dort in dem C4M waren. Und er wollte mich hinunternehmen zu einem dieser kleinen Saunabäder. Und ich dachte, das ist fein, aber nicht mit den Frauen dort. So sagte er, jene Frauen dort sind Waschfrauen, Bruder Branham. Ich sagte, aber es ist nicht recht. Er sagte, aber was ist mit euren Ärzten drüben in Amerika, welche die Frauen untersuchen? Seht, da habt ihr es. Es ist einfach sechs von einem und ein halbes Dutzend von dem anderen. Aber es ist die Nation, zu der ihr gehört, und die Gewohnheiten. Wenn ein Mann oder eine Frau wiedergeboren sind von dem Geiste Gottes, dann sind sie geboren von einem Ort, welcher heilig ist. Und dieses ist nicht ihr Heim. Und sie suchen eine zukünftige Stätte, deren Erbauer und Werkmeister Gott ist. Euer Geist stammt von oben. Sie sagte, dann sind wir keine Amerikaner. Ich sagte, wir sind, solange wir im Fleische sind. Aber wenn wir wiedergeboren sind, so stammen wir von Himmel und von Gott. Und wir sind Bürger des Königreiches Gottes. Und der Heilige Geist, welcher dort wohnt, kommt in euch hinein und macht, dass ihr handelt und ausschaut und denkt in der Nation, zu der wir hingehen. Sicher. Götzendienst hatte übernommen. All die Prediger unter der großen und schweren Last. Die Propheten sagten, gebt es preis, weil das Volk es forderte. Das Volk forderte es heute. Und die Prediger ergeben sich darin. Das ist die Weise, wie es heute ist. Viele gute Prediger, gebeugt unter der Last, weil die Gemeinde danach schreit. Sie gehen stracks aus seiner Gemeinde hinaus. Viele Male die großen Denominationen, wenn sie einen ihrer Prediger erwischen, dass er gegen das Rauchen und dergleichen predigt, sie werden exkommuniziert, ausgestoßen. Und die Prediger müssen sich dieser Last beugen. Aber es gibt einen in jenen Tagen, der sich jener Last nicht beugte. Sie hassten ihn, aber er saß auf dem Berge. Gott sprach zu ihm, dass er dort hinaufgehen sollte und er würde ihn durch die Raben speisen lassen. Er gab ihm Wasser zu trinken. Er würde sich ihrem modernen Trend nicht beugen. Er glaubt immer noch, dass Gott derselbe heilige Gott war, welcher Himmel und Erde gemacht hat. Ich bin so froh, dass er immer noch einige heute hat, die die gleiche Sache glauben. Ganz gleich, was die Welt sagt, sie beugen sich nicht ihrem modernen Trend oder der modernen Religion. Kein soziales Evangelium für diese Männer. Sie glauben, dass Gott immer noch heilig ist. Sie glauben, dass er auch Heiligkeit verlangt und dass er die Wiedergeburt verlangt. Er fordert die Trennung von der Sünde. Oh, ich weiß, sie hassten ihn, aber Gott liebte ihn. Und Gott war im Begriff, seinen Propheten von dem Berge herabzunehmen, um ihn hinab in das Tal zu bringen. Und sie musste eine gute Frau gewesen sein. Oder Gott hätte sie niemals dazu erwählt, seine Propheten zu bewirten. Zwar, sie war eine Witwe und sie musste jung gewesen sein. Sie hatte einen jungen Sohn. Und sie war eine gerechte Person. Oder Gott hätte sie niemals erwählt. Aber während ihrer Zeit verstrich, ihr Ehegatte war gestorben, begann das Mehl im Topf zu schwinden. Und wie eine kleine Mutter es tun würde, sie enthielt sich selbst, um ihren kleinen Jungen zu speisen. Allmählich merkte sie, dass seine Kleider zu verschleißen begannen, ihre eigenen vielleicht schon bis auf die Ärmel. Nacht für Nacht machte sie für ihn einen kleinen Kornkuchen und legte ihn zu Bett. Und vielleicht Nacht für Nacht würde er aufwachen und sagen, Mama, ich bin hungrig. Kannst du mir nicht ein wenig zu essen zurechtmachen? Und am nächsten Tag würde sie vielleicht ihre eigenen Kuchen machen und ihm geben. Der Tod schritt vor der Tür einher. Kein weiteres Mehl, nachdem dieses aufgebraucht war. Kein weiteres Öl, um es damit zu mischen. Und näher kam der Tod, während das Mehl im Topf abnahm. Und schließlich hatten sie vielleicht nur noch zwei Kuchen die Woche. Aber dann kam es herab, bis auf nur noch einen Kuchen. Ist es nicht eigenartig, wie Gott die Dinge tut? Er lässt uns herabkommen, bis auf die letzte Meile des Weges. Wisst ihr, er liebt es so zu tun. Er tat es mit den Hebräerkindern. Er wusste, wem er vertrauen konnte. Er ließ diese Knaben direkt bis an den feurigen Ofen herankommen, sodass sie fast das Feuer riechen konnten. Und er bewegte sich nicht. Aber wenn die Zeit da ist, wird er sich bewegen. Er wird sich bewegen. Er wartet nur auf seine eigene Zeit. Er möchte sehen, welche Art von Reaktion wir haben. Er wusste, dass sie ihren Stand einnehmen würden. Und wenn er weiß, dass sie euren Stand einnimmt, er wird Satan euch nehmen lassen bis auf die letzte Meile des Weges. Aber denkt nur dran, er ist immer noch da. Er möchte sehen, ob ihr wirklich meint, worüber ihr sprecht. Und ich glaube, Gott ist immer noch ein Heiler. Ja, gewiss, ich glaube es. Am nächsten Tag habt ihr noch immer eure Schmerzen. Nun, vielleicht habe ich es niemals empfangen. Gewiss habt ihr es empfangen. Er möchte nur sehen, wie ihr reagiert auf das, was ihr sagt. Ihr sagt, oh, preis Gott, ich glaube an die Taufe im Heiligen Geist. Die erste kleine Versuchung kommt daher und ihr fliegt auf wie eine Kreissäge. Es ist Zeit, eure Reaktion auf eure Handlung abzustimmen. Er versucht, euch zu prüfen. Jeder Sohn, der zu Gott kommt, muss zuerst gezüchtigt werden, geprüft werden. Jedes Kind, das zu ihm kommt, er stellt dich in eine Prüfung, um zu sehen, wie es reagiert. Jeder, ein Chemiker, er wird immer erst etwas prüfen. Große Rohre. Früher arbeitete ich in einem Gaswerk. Sie testeten diese Rohre, indem sie einen Flock auf das eine Ende steckten und ein Ventil. Und ich weiß nicht mehr genau, wie viele Hunderte von Atmosphärendruck sie auf diese Rohre setzten, um zu sehen, ob ein kleines Sandloch vorhanden war, welches sprengen würde. Und wenn sie den Test nicht bestanden, wurden sie auf den Abfallhaufen geworfen. Und wenn ihr einen Test unterstellt werdet, wenn ihr im Begriff seid, von Gott gebraucht zu werden, zu einem Zeugnis, fragt die Dame hier im Rollstuhl, den kleinen Jungen, einige von euch Leuten dort draußen, vielleicht seid ihr Christen und wundert euch, warum ihr eine solche Prüfung unterstellt werdet. Gott spricht durch das einfache Zeugnis. Aber er möchte sehen, wie ihr reagiert. Deshalb lässt er den Druck los. Wenn ihr in die Luft geht, nun dann kann er nichts mit euch anfangen. Aber wenn ihr durchhaltet und die Prüfung durchsteht, diese kleine Frau, ich kann mir vorstellen, wenn ich sie sehe an diesem letzten Abend, wo sie wusste, dass gerade noch eine Handvoll Mehl im Topf übergeblieben war und ein Löffel von Öl für einen kleinen Kuchen für sie und ihren kleinen Sohn, und dann war sie bereit zu sterben und auch der Junge musste sterben. Es gab nirgendwo etwas zu finden. Und ich kann mir vorstellen, die ganze Nacht hindurch, wenn sie hinüberging und streichelte seine bloßen, dürren Hände, und sie schaut auf sein kleines, zerlumptes Nachthemd, und sie würde ihn im Schlaf hören, sich herumdrehen und sagen, Mama, ich bin hungrig. Aber es war nichts da, das sie ihm geben konnte. Ist es nicht eigenartig, wenn wir alles getan haben, was wir wissen zu tun? Und nachdem sie gebetet hatte und sie sah das Ende kommen, wie einige von euch Krebskranken hier, ihr seht, dass es direkt am Ende ist. Und ihr wundert euch, warum? Sie würde sich selbst überprüfen und sagen, Herr, ist irgendetwas vorhanden, das ich ungetan ließ? Gott prüft, wie auch bei Hiob. Sie klagten ihn an, als sei er ein geheimer Sünder. Und Hiob war gerecht. Es gab keinen Mann auf Erden wie er. Und dennoch gestattete Gott den Teufel, ihm alles zu nehmen, was er besaß. Und als er ihn verklagt hat, einen geheimen Sünder, er wusste, dass er gerecht war vor Gott. Er wusste, dass er die Dinge nicht getan hatte. Aber Gott lässt die Dinge geschehen, um zu sehen, was ihr tun werdet. Ihr seht, Satan hatte einen Vorschlag. Satan sagte, ich werde ihn dazu bringen, dir ins Angesicht zu fluchen. Und Gott sprach, du bringst es nicht fertig. Und die Prüfung musste kommen. Und auch euer Test kommt. Mein Test kommt. Und wir alle gehen durch diese Prüfungen. Die Bibel sagt, wenn wir dieses nicht ausstehen können, so beweist es, dass wir unehelich sind. Wir sind nicht die Kinder Gottes. Wir beanspruchen nur, es zu sein. Was in der Welt sind wir dann? Das zeigt, dass ihr es niemals empfangen habt. Wenn ihr Zeugnis ablegt für eure Heilung, wissen, dass Gott etwas für euch getan hat und euer Nachbar sagt, du bist verrückt, du bist überhaupt nicht besser geworden. Ihr sagt, nun, vielleicht bin ich es nicht. Das beweist, dass eure Heilung von Anfang an nicht wert war. Ihr steht auf eurem Zeugnis.
Don't you give away.
Gebt ja nicht nach. Bleibt ihr dort stehen?
Job sprach,
ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und in den letzten Tagen wird er auf dieser Erde stehen. Und gleich die Würmer diesen Leib zerfressen. Dennoch werde ich ihn mir schauen in meinem Fleische. Die Blitze zuckten, die Donner rollten. Er hielt aus bis zum Ende. Diese kleine Frau hatte alles getan, was sie nur wusste zu tun. Und dennoch blieb Gott stumm. Aber wenn echter Glaube die Vision erfasst, kann er stille sein und Ruhe bewahren. Denn er weiß, dass es geschehen muss. Vergesst es nicht. Glaube wird ruhen in vollkommener Sicherheit. Ganz gleich, was die Stürme sagen, wie gegensätzlich es aussieht. Glaube ruht in Zuversicht. Glaube kann seinen Stand auf einem Felsen einnehmen. Er kann in das Grab hineinsehen oder in die Wasser, wo ein lieblicher Teil eures eigenen Herzens begraben liegt. Und Glaube kann über das mehr schauen zu dem, welcher sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaube ruht in Zuversicht. Wir sprechen von Glauben, wir erzählen von Glauben, aber ich möchte wissen, ob wir uns bewusst sind, worüber wir sprechen. Ich möchte doch wissen, ob es nicht Hoffnung anstatt Glaube ist. Glaube gibt nicht nach. Ganz gleich, wie gegensätzlich es aussieht. Glaube bleibt dort stehen. Er bewegt sich nicht. Als Mose in das Schilfkörbchen gelegt wurde, in einer kleinen, schleimigen Arche, hinausgestoßen auf das Meer, wo die Krokodile fett waren von den Kindern. Seine Mutter, Jochebed, mit Glauben ruht in Sicherheit, dass sie ein Prophetenkind auf das Wasser gelegt hatte. Sie legt ihn direkt in den Rachen des Todes, wissend, dass Gott ihn auferwecken würde. Amen. Das macht mich religiös fühlen. Sie wusste, Gott würde für ihn sorgen. Obgleich er nicht einmal einen Namen hatte. Gott konnte ihm einen Namen geben. Sie stieß das lieblichste, kleinste Baby, das je in der Welt war, hinein in den Rachen des Todes. Wissend, dass sie den Instruktionen des allmächtigen Gottes folgte. Und der Glaube kann in Sicherheit ruhen, dass Gott in der Sache etwas tun würde. Denn sie wusste, dass er geboren war als ein Befreier. Und wenn ihr sicher seid, dass ihr vom Geist Gottes geboren seid, dass ihr den Heiligen Geist habt und die Verheißungen Gottes euch gehören, ich gebe nichts darum, was der Teufel tut. Ihr könnt in Sicherheit ruhen. Der Glaube nimmt seinen unbeweglichen Stand ein. Der Glaube kann nicht ruhen auf den sinkenden Sand von Theologie der Menschen, sondern er nimmt seinen feierlichen Stand auf dem Felsen des Heils ein, welcher unbeweglich ist. Dort ruht der Felsen des Heils. Dort ruht er in Sicherheit. Ganz gleich, was kommt oder geht, mein Glaube hält aus. Wie krank ich werde, wie gegensätzlich es aussieht, mein Glaube ist verankert hinter dem Vorhang und nichts kann mich bewegen. Aber ihr könnt nicht etwas vormachen, ihr müsst es besitzen. Ihr könnt nicht bluffen, Satan weiß, wenn ihr etwas vortäuscht. Er weiß ebenfalls, wenn ihr es empfangen habt, wenn euch euer Herz nicht verdammt und ihr seid ein Christ, habt ihr ein Recht zu jeder Verheißung, welche Gott in seinem Buch machte. Sie gehört euch, ganz gleich, was die Konsequenzen sein mögen oder das Ergebnis. Ihr schaut nicht darauf, ihr schaut auf den Glauben, den Gott euch gegeben hat in der Verheißung. Und er steht dort. Nichts kann ihn bewegen, wie sie gefühlt haben muss. Ich habe jede Forderung, die Jehova mir gab, Genüge getan. Ich bin allem nachgekommen, was Gott mir geboten hat. Und das Gefäß war geschwunden bis auf eine kleine Handvoll Mehl. Und der Krug hatte gerade ein oder zwei Löffel Öl übrig, um es zu vermischen. Aber Gott hatte Engel auf jenem Bettpfosten sitzen, um aufzupassen, wie sie reagieren würde, wenn ihr sicher seid, dass es Gott ist und ihr seid der Aufforderung nachgekommen, welche Gott von euch fordert zu tun. Ihr habt jeder Schriftstelle Genüge getan, die euch bekannt ist. Ihr liebt ihn. Ihr seid getauft worden. Ihr seid mit dem Geiste Gottes gefüllt worden. Und ihr habt die Versicherung in eurem Herzen, dass Gott es tun wird. Dann klammert euch daran. Gott wird euch durchbringen. Er wird niemals versagen. Klammert euch daran, wie es ausschaute, eine christliche Frau. Dort mag Ahab und Isabel in ihrem Palast gewesen sein, mit reichlich zu essen. Wir wundern uns, warum die Gottlosen gedeihen. David stellte diese Frage einmal, aber das Wort kam zurück. Beachte ihr Ende. Wohlergehen ist kein Zeichen, dass Gott mit euch ist. Wenn dem so ist, unsere Nation ist gesegnet. Die Menschen sind alle Christen. So war es in jenen Tagen. Wohlergehen. Damals war, wer wirft das Wildbrett? Diese arme kleine Frau, als sie auf den kleinen Jungen schaute, die ganze Nacht hindurch konnte sie nicht schlafen. Zuerst war sie so hungrig, dass sie nicht schlafen konnte. Und sie wusste, dass nur eine Handvoll Mehl zwischen ihr und dem Tode stand. Was wollte sie tun? Sie konnte es nicht länger aushalten. Sie war schwach und schwankte, während sie ging. Der kleine Junge weinend für eine Handvoll Brot. Dennoch, sie war ein Christ, eine gläubige Frau in Jehova, wie wir Christen heute nennen. Treu, welches bewies, dass Gott sie erwählt hatte von allen anderen Frauen. Er hatte sie erwählt. Dennoch, sie hatte alles getan, was getan werden konnte. Weiter zum Tagesanbruch hin. Die Vögel würden nicht einmal rufen. Sie waren alle umgekommen, vor Hunger dahin. Der Tag begann in den Raum hereinzubrechen. Ich kann sie sehen, sitzen in einem alten Schaukelstuhl. Ihre Hände ringen, die Tränen laufen ihre Wangen runter, als sie hinschaute. Der kleine Junge hatte eine ruhelose Nacht verbracht. Mama, kannst du nicht nur ein kleines Stück Brot finden? Papa war ein guter Mann. Gott hat ihn von uns genommen. Was ist los, Mama? Aber die Frau stand. Sie wusste, dass sie den Erfordernissen Gottes nachgekommen war. Sie hatte eine kleine Handvoll Mehl. Sie ging hinein und nahm diese kleine Handvoll Mehl, tat es in die Pfanne und goss das Öl dazu und begann es zu vermischen. Nun, das Mehl war Christus. Christus ist das Speisopfer. Jeder von euch Prediger weiß das. Wenn das Mehl für das Speisopfer gemahlen wurde, so musste es mit einer gewissen Zahneinstellung gemahlen werden, dass jeder kleine Zahn das Korn in derselben Weise malte. Warum? Weil Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Was er damals war, ist er heute. Was er heute Abend ist, wird er immer sein. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Nun, das Öl repräsentiert den Geist. Wir wissen das aus der Schrift. Das ist der Grund, dass wir mit Öl salben. Als Elia einmal in der Schule der Propheten hinaufgekommen war und hatte einige von den Männern ausgesandt, nach Speise zu bereiten, und sie wussten nicht den Unterschied zwischen wilden Kürbis und Erbsen, jene Propheten, schließlich sammelten sie eine Schürze von wilden Kürbis und warfen sie in den Topf, und einer von ihnen rief aus: Es ist der Totentopf. Elia sagte: Regt euch nicht auf. Und er nahm eine Handvoll Mehl, warf es in den Topf und sprach: Esst! Warum? Wenn Christus hineinkommt, gibt es Leben anstatt Tod. Ganz gleich, wie weit ihr gegangen seid, wie tief ihr gesunken, wie immoralisch ihr seid, wie herabgekommen ihr seid, wie sinnvoll ihr seid. Wenn Christus in das Herz hineinkommt, verschwindet der Tod und das Leben kommt an seine Stelle. vom Tod in den Topf kam Leben in den Topf. Wenn der Krebs euch zerfressen hat, ihr habt Tuberkulose und die Ärzte haben euch aufgegeben, dass nichts mehr getan werden kann, dann lasst eine Hand von Christus in euch hineinkommen. Lasst Jesus denselben gestern heute hineinkommen. Nicht eine Hand von Religion, eine Hand von Christus, den Heiligen Geist in euer Herz hineinkommen. Mit echtem Glauben. Und der Tod wird davon fliehen. Das Leben wird seinen Platz einnehmen. Das Speisopfer und das Öl ist der Geist. Denn was ist das? Christus ist das Wort. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort wurde Fleisch gemacht und wohnte unter uns. Und der Geist. Jesus sagt der Frau am Brunnen, die Zeit wird kommen, wo Gott solche Anbeter sucht, die ihn im Geiste und in der Wahrheit anbeten. Das ist das Wort mit dem Geist. Manche Leute haben das Wort, andere haben den Geist. Aber wenn ihr Geist und Wahrheit zusammenbekommt, dann muss etwas geschehen. Und es war nur ein klein wenig. Aber das war alles, was sie benötigte. Oh Gott, lass dieses tief in den Herzen der Leute hineinsinken. Ihr mögt auf eure letzte Hand vor der Hunde gekommen sein. Ihr mögt sagen, ich habe aber nicht sehr viel Glaube, Bruder Brennan. Aber was ihr habt, wenn es ein echter Glaube ist, vermischt ihr mit Gottes Wort und schaut, was es ausrichtet. Ihr sagt, Bruder Brennan, aber ich bin bei jedem Doktor gewesen, jeder Klinik, ich bin der Gemeinde beigetreten wegen meiner Sünden. Ich habe all dieses getan, ich kann nichts dafür. Was immer ihr getan habt, wie klein euer Glaube ist, bringt ihn heraus heute Abend und vermischt ihn mit dem Wort. Seid bereit dafür, was immer ihr getan habt, wie klein euer Glaube ist, bringt ihn heraus heute Abend und vermischt ihn mit dem Wort. Seid bereit. Sie rührte es untereinander. Und das ist die einzige Sache zwischen ihr und dem Tod. Das mag die einzige Sache sein, die für euch übrig geblieben ist, heute Abend, zwischen euch und dem Tod. Wie gering auch der Geist, den ihr aufbringen könnt in eurem Herzen, um es zu glauben, mischt ihr mit Gottes ewigem Wort. Als ich dieses tat, ich kann sie sehen, wie sie den zerlumpten Vorhang zurückzieht, um hineinzuschauen. Der kleine Junge, die seinen kleinen Magen fest rufen, Mutter, Mutter, bist du bereit, den kleinen Kuchen zu backen? Sie sagte, ja, Schatz, warte noch einige Minuten, Mutter macht es zurecht, Mutter bricht es in zwei Stücken und du nimmst die Hälfte. Oh, mein Lieber, wir werden es recht machen. Und sie hatte, was war es, den Geist und das Wort zusammenbekommen. Und sie ging hinaus in den Vorhof. Habt ihr bemerkt, was die Schrift hier sagt? Zwei Stöcke. Was sind die zwei Stöcke? Stäbe. Das Kreuz. Die Jäger und die Holzfäller wissen die Weise, wie man ein Feuer brennen erhält, indem man es in der Mitte anzündet, wenn zwei Stümpfe übereinander gelegt sind. Die Jäger und die Holzfäller wissen die Weise, wie man ein Feuer brennend erhält, indem man, wenn man es in der Mitte anzündet, wenn zwei Stümpfe übereinander gelegt sind, durch die ganze Nacht könnt ihr dann die Enden hineinschieben, während es brennt, wenn die Sünde am Kreuz ist, wo das Opfer Gottes hing. Sie ging hinaus in den Garten, las die zwei Stäbe auf. Und sie schaute in den heißen, sengenden Wind. Kein Blatt war mehr an den Bäumen, kein Gras im Garten. Wo der alte Baum einmal stand, waren gerade die zwei Stäbe übrig geblieben. Und sie las sie auf, um hineinzugehen, um was zu machen. Was ist es? Eine Selbstaufopferung, wenn ihr das Wort mit dem Geiste vermengt habt und dann bereit seid, euch selbst als Opfer darzubringen an den Kreuz. Ihr seid bereit, für was immer auch sein mag, Leben oder Sterben. Ich habe alles getan, was ich wusste zu tun. Ich komme zum Thron der Gnade. Opfer im Glauben will ich nicht mehr gedenken. Ich will Opfer im Unglauben will ich nicht mehr gedenken. Ich will nicht mehr urteilen. Ich werfe das Argumentieren fort. Ich will es einfach glauben, Herr, denn es ist dein Weißopfer in dem Alten, allen Enthalten, dein Geist, dein Wort, deine Wahrheit. Ich werfe mich selbst als das Opfer an das Kreuz. Dies ist, wovon hier gesprochen wird. Sie hob die zwei Stäbe auf, um für das Opfer hineinzugehen. Wenn all dieses vollendet ist, dann ist Gott eine angenehme Hilfe in der Zeit der Not. Die auf den Herrn warten, werden ihre Kraft erneuern. Sie werden sich erheben mit Flügeln wie ein Adler. Sie werden laufen und nicht ermüden, dass sie wandeln und nicht ermatten. Lehre mich, Herr, lehre mich zu warten. Die da harren, werden nicht überdrüssig. Ihr habt das Wort und den Geist. Opfert euren Unglauben und legt ihn auf das Kreuz. Etwas muss geschehen. Sie begann zurückzugehen und ungefähr zu der Zeit hörte sie eine Stimme. Und als sie sich umwandte zu schauen, was war dort ein freundlich aussehender, kahlköpfiger alter Herr, stehen an der Pforte mit langen, wehenden Barthaaren. Er sagte, würdest du mir einen kleinen Trunk Wasser bringen? Vielleicht auf ihren Lippen war es im Begriff zu sagen, ich habe nur ein klein wenig. Das Wasser war knapp, alle Quellen waren trocken. Was war es? Gott wirkt an beiden Enden der Leitung. Gott hatte Elia eine Vision gezeigt. Gehe hinab in die Stadt, denn ich habe nicht den Raben diesmal befohlen, dich zu speisen, sondern ich habe einer Witfrau befohlen, dich zu versorgen. Und er brachte ihn zu den Armen der Ärmsten. Ich habe eine Witwe befohlen, dich zu versorgen. Und sie hatte nicht einmal genug Mehl im Topf für sich und ihren Sohn, um für diesen Tag zu leben. Aber ich habe es befohlen. Ich habe es bestimmt. Gesegnet sei der Name des Herrn. Wenn Gott etwas verordnet, dann muss es geschehen. Es wird dort sein. Und Gott wird es einrichten. Ich habe eine Witwe befohlen, die zu versorgen. Er gab ihm eine Vision. Ich sehe ihn in die Straße hinuntergehen. Der Herr muss ihm gesagt haben, dass er eine alte Frau sein muss, alt ausschauen. Aber sie ist jung. Ihre Schultern sind gebeugt, zerlumpte Kleidung. Ihre Arme schauen aus den Ärmeln heraus. Sie war im Garten draußen mit zwei Stäben in ihrer Hand. Elia, du weißt, was das bedeutet. Was geschehen wird in 800 Jahren von jetzt ab. Und während sie dahin ging, sah er die kleine Frau und lehnte sich über den kleinen Zaun und sagte, hole mir einen kleinen Trunk Wasser. Und sie wandte sich um, etwas zu sagen. Und sie dachte, das ist ein freundlicher alter Mann. Er spricht ein wenig anders als die gewöhnlichen Menschen. Es gibt etwas unter den Kindern Gottes, das sie einander erkennen. Etwas, das immer so gewesen ist. Sie erkennen einander. Meine Schafe hören meine Stimme, sagte Jesus. Und dann schaute sie und sie hörte, sie sah ihn an und sagte, es muss etwas Gottesfürchtiges um diesen alten Mann sein. Und er sagte, hole mir einen kleinen Trunk Wasser. Sie nickte mit ihrem Kopf, um es zu tun, und begann hinwegzugehen. Was? Dann hörte sie die Stimme abermals. Und bring in deine Hand einen kleinen Kuchen zu essen, einen Bissen Brot. Und sie sagte, ich habe gerade genug für mich und meine kleinen verhungenen Jungen. Und ich bin hier draußen, um diese beiden Stöcke aufzusammeln. Ich habe gerade alles zusammengerührt und zubereitet. Und nun habe ich diese beiden Stöcke, um das Feuer zu machen und den Kuchen zu bereiten. Und er und ich werden es essen und sterben. Dann hörte sie, begann sie umzuwenden und sie hörte eine Stimme, aber bring mir zuerst etwas heraus. Was lernen wir hier? Trachte zuerst nach dem Reiche Gottes. Wie kann ich dem gerecht werden? Ich kann es euch nicht sagen, aber setzt ihr Gott an erster Stelle. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und all diese anderen Dinge werden euch hinzugefügt. Aber bringe mir zuerst Schaut, sie brauchte nicht erst hinzugehen, ihren letzten Pfennig zu holen. Sie musste hingehen, ihr letztes Stückchen Brot zu holen. Sie brauchte nicht erst dies oder das zu holen oder vielleicht den Arzt zu wechseln und sofort irgendwelche unbedeutenden Dinge. Sie musste gehen für das letzte bisschen, was zwischen ihr und dem Tode stand und ihrem Kinde. Bring mir zuerst einen kleinen Bissen in deine Hand. Ich kann sie sehen, ihren Kopf nicken, gehorsam. Das ist, was Gott fordert. Ihr nehmt das Wort und den Geist, mischt es zusammen. Selbstopferung, gehorsam. Wenn Gottes Prophet eine gewisse Sache sagt, tut es. Haltet fest daran. Sie beugte ihr Haupt. Jawohl, mein Herr. Sie geht weiter und dann vernimmt sie den lieblichsten Ausspruch, den sie je gehört. Das allgenügsame Wort, ein bedrängtes Herz verändert. Dort kam von über der Gartenpforte eine Erschütterung von der Prophetenstimme. So spricht der Herr. Das ist, was wir erwarten zu hören. So spricht der Herr. Das Gefäß wird nicht leer werden, noch wird es dem Krug mangeln, bis auf den Tag, da Gott Regen auf die Erde sendet. Das war es. Amen. Oh, es wird dunkel. Manchmal, viele Male meinen wir, es ist dunkel. Ihr solltet uns folgen zu den entferntesten Missionsfeldern, um zu wissen, was Finsternis ist. Wir sehen keine Dunkelheit in Amerika. Wir haben die Fülle. Es sieht dunkel aus, aber nur in unserer eigenen Vorstellung und Kategorie. Wir meinen, wenn wir kranke Menschen sehen und sterben, das ist Dunkelheit. Geht mit mir durch die Straßen von Kalkutta. Beobachtet, wenn sie dort durch die Straßen mit großen Körben gehen und die Toten hunderteweise auflesen, legen sie aufeinander und gehen hinüber zur Verbrennungsanlage und laden sie ab. Zumindest wenn ein Mensch bei uns stirbt, so haben sie für ihn einen religiösen Fahrplan nach Johannes 14. Aber jene Menschen haben keine Johannes 14, sie haben keine solche Handlung. Sie kippen sie einfach aus und verbrennen sie, um sie von der Straße zu bekommen. Sterbende Mütter, ihre Babys mit aufgeschwollenem Bauch. Die Mutter ist so schwach, um sich von der Straße zu erheben, bettelnd um einen Penny, um ihr Kind zu retten. Und dann schaut, was wir jeden Sonntag in der Abfalltonne werfen. Und dann sagen wir, wir haben eine harte Zeit. Oh, es mag hart aussehen, es ist hart. Aber Freund, es gibt ein deutsches Gemälde, genannt Die Wolke. Es ist das Werk eines Malers, ähnlich dem eines Malers in Kalifornien, dort auf dem Friedhof. Fort Swan. Es ist ein großes Gebäude, wo sie es hingestellt haben. Vielleicht eine halbe Million Dollar Gebäude, um das Gemälde dort hineinzutun. Es ist eines der größten in der Welt. Deutschland hat eines, genannt Die Wolke. Und wenn ihr es anschaut, aus der Entfernung, während ihr darauf zugeht, es ist ein schrecklich aussehender Anblick. Es ist düster. All die Wolken schlagen zusammen. Und es sieht aus wie eines der schrecklichsten Dinge, die eine Person anschauen kann. Ein beschwerlicher, düsterer Tag. Die Wolken zusammenballen. Aber wenn ihr wirklich nah herankommt, findet ihr heraus, dass es Engelsflügel sind, die zusammenschlagen. Ein Frohlocken im Himmel. Wir meinen, wir haben es schwer manchmal, wenn irgendeine Wolke daherkommt. Ich denke an diese Frauen in den Rollstühlen und diese Kinder, ihr dort draußen mit Herzleiden. Vielleicht seid ihr tot in einer Woche von jetzt ab, aufgefressen von Krebs. Es mag in einer von Woche von jetzt ab sein, aufgefressen von Krebs. Es mag schrecklich dunkel aussehen, aber wenn wir beständig näher zu Gott kommen, um seinen Vorsatz herauszufinden, so sind es die Engel Gottes bereit zu verlocken für einen Sieg, den Gott geben möchte. Manchmal geschieht es in Verkleidung. Vielleicht sind Sünder, die gerade hier sitzen und denken, was wollte ich tun, wenn ich heute Abend sterben würde? Was wäre, wenn dies die letzte Nacht wäre, wo ich auf Erden bin? Was dann? Es mag dunkel aussehen. Vielleicht werdet ihr nicht zu sterben brauchen. Vielleicht seid ihr hier, um für euch beten zu lassen, wegen eurer Krankheiten und ihr seid immer noch ein Sünder, kommt ihr zuerst mit Gott in Ordnung. Ihr sagt, warum nahm er eines meiner Kinder heim? Wie wollt ihr es wissen? Es mögen Engelflügel sein, die zusammenschlagen. Versucht euch näher zu Gott zu bringen, damit ihr eine echte Mutter oder Vater für diese Kinder sein könnt. Es sieht dunkel aus, wie auch für diese kleine Frau. Aber wenn ihr wirklich Gottes Verheißungen jetzt nehmt, dass wer da will, der komme und trinke von dem Wasser des Lebens, den Quellen des Lebens, umsonst, trinkt von dem Wasser umsonst. Es ist für wer immer will. Dies mag euch auferlegt sein. Ihr mögt das übel getan haben. Ihr mögt euch verurteilt fühlen in eurem Herzen, ihr Christen. Jetzt, was ich eine Weile zuvor sagte, weil irgendeine Schlechtigkeit in eurem Herzen liegt. Vielleicht ist es zu einem bestimmten Zweck geschehen, um euch näher zu Gott zu bringen. Das ist mir widerfahren. Mein Leben ist anders geworden, seit ich gesehen habe. Ich dachte, ich lebte gerade fein, aber ich fand heraus, lass Gott einmal seine Hand abziehen und Satan hat mich. Wir sind sterblich. Es war nur eine Segnung unter Verkleidung. Es macht ihn mehr schätzen von jetzt ab. Es macht mich ihn mehr schätzen von jetzt ab. Zu wissen, dass er liebevoll ist und willens, uns zurückzubringen. Ihr in der Verfassung heute Abend, indem ihr Gott nicht kennt und fühlt Verurteilung in eurem Herzen. Es sieht schrecklich dunkel aus und Krankheit und dergleichen. Durchforscht eure Herzen in diesem Augenblick, während wir ins Gebet gehen und seht, ob irgendetwas dort ist, das euch abhält, geheilt zu werden oder euch abhält, zum Himmel zu gehen. Wenn dem so ist, lasst uns näher zu dem Altar kommen und findet heraus, dass es nur Engelflügel sind, die zusammenschlagen. Es ist kein dunkles Bild, es ist Gott versuchend, euch näher zu sich zu bringen. Er liebt euch und er möchte euch haben. Lasst uns beten, während wir unsere Häupter beugen. Gerade bevor wir beten, darf ich fragen, wie viele in diesem Publikum heute Abend möchten gerne die Hände erheben und sagen, Bruder Branham, gedenke meiner im Gebet heute Abend. Ach, ihr möchtet näher zu Gott kommen? Schaut auf eure Hände über das ganze Gebäude. Ich möchte näher zu Gott kommen. Ich benötige Gott. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Jede Stunde brauche ich dich. Segne mich jetzt, mein Heiland. Ich komme zu dir. Habt ihr allen Erfordernissen genügt, wie ihr wisst zu tun? Wenn ihr es habt und seid jedem Erfordernis nachgekommen, ihr habt eure Sünden bereut, seid getauft worden, ihr habt alles getan, was ihr nur wisst zu tun, und immer noch sieht es aus, als dass Gott nicht antwortet. Nun, ich werde euch bitten, haltet aus, verbleibt fest. Gott ist auf dem Thron. Er weiß alles über euch. Wenn ihr Verurteilung in eurem Herzen spürt und es fällt euch etwas ein, was ihr getan habt, was ihr nicht getan haben solltet, irgendeine Schlechtigkeit, eine Sache, die ihr nicht getan haben solltet, dann fordere ich euch auf, es zu bereuen und Sünderfreund. Wenn du niemals Christus als deinen Heiland angenommen hast, du kannst ihn nicht als deinen Heiland, und du bist hier heute Abend, lass mich dich einladen zu kommen. Während wir stehen nach dem Gebet, möchte ich, dass ihr herkommt, an dem Altar zu stehen, und lasst mich für euch beten. Herr, ich kenne die Herzen dieser Menschen nicht. Du kennst sie, aber so spricht der Herr. Es ist eine Quelle geöffnet im Hause Gottes gegen Unreinigkeit und Sünde. Ein Quell, in dem Sünder sich hineintauchen können, alle ihre Schuldenflecken verlieren. Wir kommen morgen Abend, Herr, um für die Kranken zu beten. Steht in der Hauptsache hier heute Abend zusammen für jede Stunde. Wir möchten direkt jetzt beginnen, näher zu dir zu kommen. Wir möchten unsere Herzen besprengt haben, nicht mit der Asche einer rötlichen bunten Kuh, sondern mit dem Blut Jesu, welches unsere Sünden hinwegnimmt. Wir möchten in unserem Gewissen bewegt werden. Wir möchten zu dem lebendigen Gott kommen. Wir tun Buße über unsere Sünden und Schlechtigkeiten. Ohne Zweifel sind Sünder hier heute Abend, Vater, die dich nicht kennen, die nicht hier sein mögen morgen Abend, vielleicht sind sie dahin. Wir beten, Herr, dass dieses eine Warnungsbotschaft sein möge, damit sie erkennen, dass Gott sich naht zu einem Zweck, damit er sie zu sich bringen möge. Erhöre uns, Herr. Wir können das Wort nur sprechen. Möge nun der Geist das Öl verbinden mit dem Wort und zu einem Opfer machen. Es mögen Christen hier sein, die verkehrt gehandelt haben, die sich schämen, zu erheben und hier zu diesem Altar zu kommen. Aber mögen sie auf das Kreuz schauen und der Schande sehen, die er trug, beraubt seiner Kleidung, zerschlagen, gehangen an dem Kreuz, wo sie ihn aufrichteten zwischen Himmel und Erde. Mögen sie auf sich selbst schauen heute Abend, um ein Selbstopfer zu werden, um ihren eigenen Stolz zu opfern und ihre eigenen Gedanken und ihre Glieder, um richtig zu stehen mit ihrem Gott. Kommt nach vorn und steht und bittet Gott, euch alle eure Schlechtigkeiten zu vergeben und alle Sünden aus euren Herzen herauszunehmen. Reinige sie von allen schmutzigen Gedanken, von allem Übel, von aller Gereiztheit, vom Rauchen, Trinken, was immer Gewohnheiten sie haben. Reinige sie hier. Nimm die Wurzel der Bitterkeit heraus, damit sie stehen können morgen Abend als eine große, gereinigte Gruppe von Menschen, wartend auf den Heiligen Geist, sich unter uns zu ergießen, damit die Blinden sehen mögen und die Tauben hören und die Lahmen gehen. Möge der Sünder bereuen seine Sünden und ihre Sünden. Kommt nach vorne heute Abend und bekennt sie, damit ihr morgen zu diesem kleinen Fluss gehen könnt, irgendwo hier, um getauft zu werden. Gewähre es, Vater. Höre das Gebet deines Knechtes. Ich bitte alles derer, wir gedenken sollen, die Schlechtigkeit in ihrem Herzen haben. Zuerst frage ich, während wir beten, jedermann im Gebet, wenn jemand hier ist, der noch kein Christ geworden ist und ihr möchtet jetzt ein Christ werden, die bereit sind, sich zu ergeben auf der Stelle und einfach ein bisschen Wort damit vermischen wollen und ein wenig Geist kommt zu euch und spricht, Kind, wenn du ohne mich stirbst, oh, der Teufel sagt, du kannst kein christliches Leben leben, sehen. Oder dieses kleine Empfinden, dass ihr es schaffen könnt, würdet ihr stehen mit mir hier heute Abend und sagen, bete für mich, Bruder Branham, steht nur zu euren Füßen und sagt, ich will stehen zu einem Zeugnis, dass ich ein Sünder bin und ich bitte Gott um Gnade. Wollt ihr stehen, während wir warten, wo immer ihr seid, in dem Gebäude? Schämt euch nicht. Gott segne dich, Herr. Verbleibt stehen für einen Augenblick, so ihr wollt. Gott segne dich, Herr. Würde noch andere da sein. Gott segne dich, Herr. Das ist in Ordnung. Lasst uns noch für einen Augenblick stehen bleiben. Gott segne dich da hinten, junge Dame. Noch jemand sonst? Gott segne dich, junge Dame.